Kurz Vorstellung, Horst Krüger, nicht zu verwechseln mit dem berühmten Journalisten in Hamburg, in Frankfurt. Ich war 20 Jahre in Brasilien, als Missionar tätig in einer deutschen Kolonie. Und es gibt in Brasilien sehr viele Deutsche, das wisst ihr wahrscheinlich. Und 20 Jahre, lange Zeit, fast 21. Gemeindearbeit, Gemeindeaufbau von ganz kleinen Anfängen, Mitarbeiterschulung, kleine Bibelschule, Bibelkurse. Vor allen Dingen, ich war immer ein Fanatiker, bedingt durch meinen Beruf. Ich habe Fremdsprachenkorrespondent gelernt und wollte dann noch in die Wirtschaft gehen. Und da habe ich natürlich sehr, sehr mal darauf geachtet, besonders gut Deutsch zu sprechen und mich besonders gut auszudrücken. Das war in meinem Beruf so gefordert. Als ich dann nach Brasilien kam und merkte, wie die Leute einfach gesprochen haben, da musste ich natürlich ein bisschen mich umstellen und mich sehr umstellen. Das hatte zur Folge, dass ich dann immer versucht habe, sehr einfach zu sprechen und mich verständlich zu machen. Ich will heute Nachmittag auch verzichten auf so viel wie möglich verzichten auf Fremdwörter. A. B. Auf griechische und hebräische Wörter. So weit wie es geht. Wenn es möglich ist, will ich sie nicht sagen. Ich liebe die, vor allen Dingen die hebräische Sprache mit ganz großem Herzen, aber naja, gut. Ich war in Brasilien und wie gesagt, da musste man sich ein bisschen bescheiden mit der Sprache, mit der Ausdrucksweise. Und das ist dann so sitzen geblieben. Ich denke, ihr habt alle ein Konzept, ja? Ich habe mir die Mühe gemacht und das mal aufgeschrieben. War ja nicht viel, ich musste einfach nur hier reduzieren von dem, was ich hier vorliegen habe. Ja, wollen wir den Herrn suchen. Vater, wir preisen dich. Wir rühmen deinen herrlichen Namen. Welch ein Name voller Rettung. Voller Rettung, voller Kraft. Wir danken dir, dass du jetzt hier bist und dass du uns auch durch diese Stunde leiten wirst, durch deinen Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Amen. Unser Thema: Jesus, Paulus und das Gesetz. Unterthema: Gesetz versus Gesetzlichkeit und Freiheit, Schrankenlosigkeit. Ich habe mich bei dem Konzept nicht auf diese vier Punkte festgelegt, sondern im Prinzip über Jesus, Paulus und das Gesetz mich vorbereitet. Ein paar Vorbemerkungen. Das Thema ist aktuell, ist immer aktuell. Es war aktuell zu des Paulus Zeit und keiner hat ihn verstanden, so scheint es. Er ist ja deswegen auch ins Gefängnis gekommen. Dieser hetzt alle Leute auf und sagt, man soll nicht den Mose lehren. Also hat man ihn damals nicht verstanden, verstehen wir ihn heute. Dann wisst ihr ja auch, dass Gesetzlichkeit ein Thema ist, gewesen ist und immer noch ist. Und wenn man durch so verschiedene Länder kommt, dann sieht man das auch immer noch, dass das so der Fall ist. Frage ist, und das werden wir kurz auch behandeln, sind solche Sachen wie zum Beispiel, wie wir sie bei uns vor Jahren mal behandelt haben, mit Haaren, Hosen, Fernsehen und all diese Dinge, ist das jetzt mit Gesetzlichkeit, hat das mit Gesetzlichkeit zu tun, hat das was mit Sitten und Gebräuchen zu tun und so weiter. Die Menschen reagieren allergisch auf Gesetzlichkeit und haben auch ein Recht dazu. Und was ist der Unterschied zwischen Gesetz, Treue zum Gesetz des Herrn und was ist Gesetzlichkeit? Dann ein Wort zur Frankfurter Schule. Wir haben ja gegenwärtig eine Regierung, die ist von der Frankfurter Schule geprägt. Ne? Und man reagiert allergisch auf Autorität. Das seht ihr durch die Diskussion über Führungspositionen innerhalb der Grünen Partei, die ja besonders, ich meine auch alle anderen Parteien, das ist keine ausgenommen, davon geprägt ist. Man reagiert also allergisch auf Autorität. Die Predigt der Buße, ich Menschen zur Umkehr auffordere, und dahinter steht ja auch das Wort Jesu, dass der Geist Jesu oder Geist Gottes überführen wird von Sünde. Da muss ich den Leuten sagen, was Sünde ist. Die haben eine andere Meinung darüber. Habermas und Horkheimer und wie sie alle heißen. Adorno, Marcuse. Dann, der Zeitraum ist ja beschränkt. In anderthalb Stunden kann man nicht allzu viel machen. Da kann man sich also nicht mit weiterführenden Fragen der Paulusforschung beschäftigen. Man kann auch nicht viel über Qumran sagen, obwohl da einiges da ist. Man hat zum Beispiel in der Gemeinschaftsregel das Wort Maaseh Torah gefunden oder Lashuv al Torah Moshe, also zurückkehren zum Gesetz des Mose oder Maaseh Torah, das heißt Werke des Gesetzes. Oder auch in der Damaskus-Schrift hat man diesen Ausdruck Werke der Gerechtigkeit gefunden. Und wir lassen das mal außen vor. Es gibt eine interessante Geschichte. Korach ist uns bekannt. Reich wie Korach ist ein israelischer oder ein jüdischer Ausdruck. Er soll zur Zeit, da unten in Ägypten, sehr, sehr reich gewesen sein und viel Einfluss auch am Hof des Pharao gehabt haben. Erklärlich, dass er mit der Rolle, Führungsrolle seines Cousins, des Mose, nicht einverstanden war. Und er erzählte eine Geschichte. Das ist eine Tradition. Das ist eine arme Frau, eine arme Witwe, die hat zwei Töchter. Die hat ein kleines Feld. Sie möchte das Feld bestellen, aber du darfst nicht mit Ochs und Esel zusammengejocht dieses Feld bearbeiten. Dann hat sie es endlich bearbeitet, aber du darfst das nicht mit zweierlei Samen besäen. Jetzt endlich kommt die Ernte. Was muss sie machen? Sie muss genügend für die Armen stehen lassen auf dem Feld, damit die auch noch was sammeln können. So sagt es doch das Gesetz. Erschöpft von diesen ganzen Vorschriften, so erzählt Korach weiter, kauft sie sich zwei Schafe. So, jetzt werde ich halt von den Schafen leben. Oh, die Schafe machen den ersten Wurf und dann müssen sie, was muss sie tun? Erst Geburt abliefern, ist der Aaron schon wieder da. Und so geht es weiter. Aber Aaron fordert seinen Teil und so geht es weiter. Korach verdreht natürlich die Wahrheit, denn nichts ist wahrer, als dass die Tora wirklich ganz besonders für die Witwen und Waisen sorgt. Aber diese Argumentation könnte nicht nur jüdisch sein, sie könnte auch echt christlich sein, denn eine ähnliche Vorstellung haben wir. Eine weitere Vorbemerkung. Es gibt in der ganzen rabbinischen Literatur keinen Hinweis darauf, dass man durch das Gesetz gerettet wird, selig wird. In der ganzen rabbinischen Literatur. Und wenn wir die, zur Zeit Jesu gab es keine jüdische Literatur, die kam erst später, man hat alles mündlich. Oder den größten, es gab nur sehr, sehr wenig, deswegen haben wir auch sehr wenig. Die Literatur sagt uns aus der Zeit Jesus oder was wir dort haben an Aussprüchen, es ist nicht möglich, durch das Gesetz gerettet zu werden. Also wenn wir glauben als Christen, die Rabbinen hätten damals gelehrt, man würde durch das Gesetz gerettet, das stimmt nicht. Ebenso fehlt in der rabbinischen Literatur auch der Hinweis, jeder Hinweis darauf, dass also das Gesetz sehr schwer zu halten ist und dass es eine Last ist. Wir sehen David. David als sozusagen den Paulus des Alten Testaments. der über die Tora jauchzt und jubelt und sich über all das freut, was er da zu lesen bekommt. Und er begreift sie richtig. Und wenn wir uns mal die Mühe machen, gründlich seine Psalmen zu lesen, es sind immerhin 73, dann werden wir dahinter kommen, dass David dieselbe Theologie vertritt wie Paulus. Wir finden Paulus Theologie in den Psalmen Davids. Also ich hatte mir vor Jahren, das ist schon eine Menge Jahre her, es war noch in Brasilien, zur Regel gemacht, jeden Tag 5 Psalmen zu lesen. Und zur persönlichen Bereicherung in Bezug auf Psychologie, da habe ich gedacht, ich lese jeden Tag noch ein Kalenderblatt in Sprüche. Das sind 31 Kapitel. Und dann kam ich hinter diese Theologie. Ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Also Judentum ist eine Religion der Freude und der Gnade. Chesed. Gnade Gottes, überströmende, ewig bleibende, unveränderliche Liebe Gottes. Ne? Unmittelbar nach der Sünde mit dem goldenen Kalb, die eklatanteste Verschuldung des Volkes. Was sagt Gott da? Bürschchen, jetzt kommt die Abrechnung. Sagt er das? Nein, Jahwe, gnädig und barmherzig und gütig. Das ist es. Und das hat den David erfüllt und das hat Paulus erfüllt. Davon haben die Propheten gelebt. Und bei uns ist es ein bisschen anders. Weitere Vorbemerkung. Christen sagen, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Steht ja auch so in der Bibel. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir sind frei vom Gesetz. Oder dieser Satz, Christus ist des Gesetzes Ende. Ne? Ende. Christus ist des Gesetzes Telos. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann wird Telos in der Regel mit Ziel übersetzt. Ne? Ziel. Alles zielt auf Christus hin. Alles zielt auf Christus hin. Oder dieser Satz, wir sind los vom Fluch des Gesetzes. Sagte mir neulich ein lieber Pfingstler, Pastor, der sagte mir, wir wollen nichts vom Gesetz wissen, wir sind los vom Fluch des Gesetzes. Als wäre das Gesetz ein Fluch. Das Gesetz ist ein Segen. Sein herrlicher Segen. Sollst mal sehen, was die Juden davon sagen. Die höchste Form der Anbetung, so sagen die alten Weisen. Was ist das? Das Studium der Tora. Du kannst oder konntest, sagen wir mal seinerzeit, so ist das dann überliefert in einer Schrift, du konntest zum Beispiel in eine Synagoge hineingehen und einen Menschen, der da so stand und betete, früher beteten die ja noch ähnlich wie die Christen, die knieten sich hin und die standen und hoben Hände auf und haben auch ihre Rabbinen mit Handauflegung gesegnet, aber weil die Christen das machen, haben sie es jetzt sein gelassen. Du konntest also in eine Synagoge reingehen und einen Menschen beim Gebet unterbrechen. In der Beit HaKnesset. Aber nicht im Beit Midrash. Im Beit Midrash, im Haus der Lehre, da hast du über der Tora gesessen, da hat Gott durch die Tora zu dir gesprochen. Das kannst du nicht einfach unterbrechen. Das ist nicht so wichtig, wenn du zu Gott sprichst, als wenn Gott durch die Tora zu dir spricht. Ich sage manchmal Tora, das ist egal. So, das ist also eine wichtige Sache. Was ist das für ein Gott? Und das ist auch eine wichtige Frage, der von seinem Volk verlangt, ein Gesetz zu halten, das es gar nicht halten konnte. Und der ist dann obendrein noch dafür bestraft, wenn es nicht gehalten wird, ne? Das Gesetz. Also diese negativen Gedanken über das Gesetz. Ich hörte neulich, wie ein Bruder sagte, hör mal Mensch, weißt du was, ich habe heute das erste Mal über das Alte Testament gepredigt. Na und? Das war die Bibel Jesu. Das war die Bibel des Paulus. Die tollsten Predigten kamen meines Erachtens aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Und da sind Sachen drin. Wie sagt der Schwabe, es ist der helle Wahnsinn, ja? Das sage mal. Also zwischen 144 und 160, den Mann kennt ihr, ich will den nur kurz erwähnen. Schaut euch mal in der Kirchengeschichte um. Markion, ein Mann aus Pontus. Dieser Mann hat ja, das ist ja merkwürdig, hat einen Kanon gemacht, ne? Nicht einen vierstimmigen, sondern einen achtbriefigen Kanon, also acht Bücher Kanon, Lukas, Paulus Briefe und so weiter, und hat gesagt, also der Gott des Alten Testamentes, den wir in der Tora haben, bei den Propheten, in den Schriften, das ist nicht der wahre Gott. Und hat das also, die grundlegenden aversiven Gedanken in Bezug auf das Gesetz, die stammen von Markion. Und Markion wurde von Irenäus und Tertullian und Justin, dem Märtyrer, heftigst bekämpft. Wir haben von Markion kaum Schriften, wir haben nur von ihm seine Argumente, die eben von Tertullian und so weiter gebracht werden. Und dieser Mann war ein Irrlehrer, wurde so scharf bekämpft. Und stellt euch mal vor, seine Lehren haben sich bis heute gehalten. Ne? Jo, viele fahren nicht nach Israel, weil die sich sagen, da braucht man nicht hin. Ne? Was suche ich da? Ja, dann noch etwas. Die Juden haben ein ganz besonderes Lehr- und Lernsystem. Sie haben eine Menge von Nobelpreisträgern hervorgebracht. Warum? Eine Frage der Gene bestimmt. Ne? Isaak, könnt ihr euch vorstellen, der Abraham, der hat also da ein Wunder an seinem Leib erlebt. Selbiges hat die Sarah erlebt. Folglich gab es ein Superkind, ne? Mit ganz fantastischen Genen, so ähnlich vielleicht wie bei Adam. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber dann wären die als uns ein paar Generationen voraus. Aber das ist es nicht. Das ist das Lern- und Lehrsystem. Esra hat ja sehr früh mit der Lehre angefangen. Und dann kam ja die große Synagoge und dann kam alles weiter, eine ganze Menge Leute. Und ungefähr 160, 180 vor Christus haben die Pharisäer, leitende Pharisäer, Proschim heißt das in Hebräisch, haben diese Pharisäer, die Abgesonderten, überall Schulen eingerichtet. Richtet überall Schulen ein. So kann man es in den Sprüchen der Väter lesen, von Leuten, die lange, lange vor Jesus gelebt haben. Besorge dir einen Lehrer. Werde Jünger. Macht viele Jünger. Stellt viele Jünger aus. Das sind Worte aus der Zeit vor und um Jesus herum, von Seiten der Pharisäer. Was haben die Leute gemacht? Die sind mit 5 Jahren in die Schule gegangen, haben dann aber nicht wie wir gelernt, jeder ein Buch gehabt, sondern das wurde dann alles vorgelesen. Die Kinder haben hauptsächlich lesen gelernt. Schreiben war nicht so wichtig. Es hat viele Rabbinen gegeben, die konnten nicht schreiben, die haben nur gelesen. Und die haben also ein sehr, sehr gründliches Lernsystem gehabt. Wir wundern uns. Wir müssen uns mal vorstellen, da haben einige Millionen Menschen in Israel gelebt. Und wir haben alle von Galiläa bis Judäa, von Dan bis Beersheba, eine einheitliche Lehre gehabt. Und die stand nicht aufgeschrieben, sondern die war mündlich weitergegeben. Was für ein Gedächtnis die gehabt haben. Und Yehuda Hanasi hat nachher diese mündliche Überlieferung ungefähr 200 nach Christus aufgeschrieben. Also das war eine unglaubliche Leistung. Und diese Kinder, so zum Beispiel der 12-jährige Jesus im Tempel, man fragte ihn und die Schriftgelehrten, die wunderten sich, dass er mit einer neuen Frage eine Antwort gab. Das müssen wir mal in unseren Bibelstunden machen. Ne? Mit Fragen beantworten und so weiter und so weiter. Eine unglaubliche Schärfung des Verstandes. Und dann auch immer wiederholen. Ja, ich könnte heute noch die Glocke, wenn ich damals nicht gefehlt hätte in der Schule. Und ich habe wirklich damals gefehlt. Ja, ja, die Tora sagt uns, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Heilig, das sagt die Tora. Heilig sein, was heißt das? Schwarzes Kleid anziehen, nicht mehr unter die Menschen gehen, sich absondern. Heilig sein heißt einfach im Prinzip anders sein, so sein wie Gott. Wie ist Gott? Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist von großer Güte, er hat ein Riesenherz. Aber das ist gefährlich, wenn man das sagt, ne? Gott hat ein Riesenherz. Da müsste ich auch ein Riesenherz haben. Und dann, oh, dann fängt die Gesetzlichkeit schon wieder an, ne? Heilig sein, anders sein, getrennt sein von den Götzen, dienerischen Dingen. So, die Heiligkeit Gottes, diese Andersartigkeit, die wir durch das Gesetz lernen oder die der Jude durch das Gesetz lernt, und ich sage, die wir durch das Gesetz des Herrn lernen, die sollen wir unter die Menschen bringen. Die Heiligkeit Gottes, diese Andersartigkeit. Warum sind die Leute Jesus nachgelaufen? Wegen seiner Wunder? Wenn er heilig war. Was war da so attraktiv an ihm? Das war seine Art, das war sein Wesen, Menschen anzuschauen, mit Menschen einfach umzugehen. Rein spontan. Der sieht den Aussätzigen, da stockt ihm die Sprache. Es wirkt ihm im Hals. Die Bibel sagt, das griechische Wort drückt aus, er wurde innerlich bewegt, seine ganzen Eingeweide haben sich bewegt. Er konnte kaum noch sprechen und in den Augen wurde es rot. Als er so einen Menschen da gefunden hat, und was sagt er ihm? Junge, weißt du nicht, was im Gesetz drin steht? So kommst du hierher? Du musst doch von Weitem rufen, unrein, unrein. Und du wagst es einfach, hier in meine Gegenwart zu kommen, da soll ich dich noch, also, und er hätte eine Menge Leute auf seiner Seite gehabt, der Herr Jesus. Ganz anders. Er rührt ihn an und der Mann wird heil und freut sich und springt rum und alle Leute freuen sich. Bisschen anders als wir, ne? Wie würden wir spontan reagieren, wenn so ein Typ kommt? Ne, so ein Penner. Setz dich zu ihnen, sprich mit ihnen, das ist eine gute Sache. Das müssen wir immer mal machen. Es ist sehr, sehr wichtig, mit diesen Menschen auf ganz nahen Kontakt zu sein. Jesus hat die Heiligkeit Gottes unter die Menschen gebracht, dieses spontane Handeln. Ich glaube, wenn er jemand angeguckt hat, dann, übrigens, ganz kurz mal, fällt mir ein, Abweichung, der hat doch die Pharisäer dort in Lukas 11 in die Pfanne gehauen, ne? Die haben gesagt, Junge, du wäschst dir nicht die waschen sich nicht die Hände. Was ist das denn? Und dann hat Jesus die in die Pfanne gehauen und da muss einer am Fenster gestanden haben. Und wenn du dann Kapitel 12, Vers 1, im Originaltext ist das ja alles ein Text, es ist ja nicht unterbrochen. Wenn du dann weiterliest, steht da, in der Zeit, also unterdessen, versammelten sich tausende Leute. Das ist eine Reklame, ne? Wenn man die Pharisäer in die Pfanne haut, ist es besser als Plakate kleben, ne? Ja. So, gehen wir zum Gesetz. Was heißt Gesetz? Kurze Worterklärung. Kommt von Yara, Torah, Yara. Horim sind die Eltern, Horim. More, Mora, Lehrer, Lehrerin. Torah heißt unterweisen, die Unterweisung, die Lehre, die Wegweisung, die das in eine Richtung leiten, in eine Richtung schießen. Der Herr sprach zu Mose, steig zu mir auf, ich gebe dir das Gesetz, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Kein Jude in der ganzen Bibel, kein Israelit, spricht je von einem anderen Gesetz. Immer nur von Torah. Es gibt ein anderes Wort in der Bibel in Bezug auf Gesetz, das heißt Gesetz, das ist das Wort Dat. Ne? Alles gut für die Berliner und die Kölner, die Rheinländer. Dat. Ne? Dat. Dat is it. Dat is it jetzt. Dat. Dat kommt, ist ein persisches Wort und das hat zu tun mit der unveränderlichen Strenge eines Gesetzes, die selbst der, der es erlassen hat, nicht ändern kann. Das Gesetz kann der König selber nicht ändern. Das wissen wir aus der Bibel. Dat. Da gibt es eine interessante Geschichte, um das zu demonstrieren, wie streng dieses Gesetz ist. Gibt es eine Geschichte von einem korrupten Richter, der bestraft wurde, der zum Tode verurteilt wurde. Man hat ihm die Haut abgezogen und ihn dadurch zum Tode gebracht. Diese Haut hat man dann gegerbt und auf den Richterstuhl gespannt. Der nächste, der Richter war, war sein Sohn. Er sollte sich daran erinnern, du wirst nicht korrupt sein. Du wirst das Gesetz treu ausführen. Das ist nicht Torah. Torah ist Wegweisung. Wenn der David nachts aus dem Bett springt, ja, das lesen wir in der Bibel, des Nachts. Hops, der Mann aus dem Bett springt ans Fenster, schreit raus, ich preise dich über die Wunder in deinem Gesetz und ähnliche Dinge mehr. Dann denke ich unwillkürlich an die Weigelschen und Eichelschen Finanzgesetze und an die Rentengesetze und so weiter. Ne? Wer hat Gott gepriesen über die Gesetze, die man bei uns im Lande macht? Hat damit gar nichts zu tun. Wegweisung, Torah ist etwas völlig anderes. Wenn ich irgendwo auf dem Weg bin, ich möchte auch wissen, wie ich hinkomme. Ne? Ja. Also wir haben es mit Gesetzmäßigkeiten, mit Maximen zu tun, mit Lebensregeln. Mit moralischen Geboten, nach denen zu leben gilt und durch die wir das Leben haben. Jesus sagt ja einmal, ich bin gekommen, dass sie Leben im Überfluss haben. Aber da kommen wir noch dazu. Wann wurde das Gesetz gegeben? Ich werde euch das mal erzählen. Da war Mose am feurigen Busch. Ist er nicht verbrannt? Der Busch steht ja auch für den Fluch der Erde. Und Gott sagt nicht Yabasha, sondern Adama in diesem Augenblick. Also Yabasha wäre die trockene Erde der Wüste gewesen. Sondern er sagt Adama. Adama ist die rote Ackererde, von der der Mensch genommen ist. Nun gibt es in der Wüste sowas nicht in der Regel. Und der brennende Busch steht für die Verfluchung der Erde. Das ist eine Sache für sich. Und dann gibt Gott ihm dort am Busch die Gebote und sagt, wenn die auswendig können, dann hole ich sie raus aus Ägypten. Während die Ägypter mit 10 Plagen geplagt werden, lernt ihr die 10 Gebote. Jeden Tag ein neues Gebot, jeden Tag eine neue Plage. Okay? War das so?
Unsinn, ne? Also, wer das Prinzip begriffen hat, ich bin nicht ein Maler, meine Tochter ist es. Machen wir mal die Ägypten. Das ist der Nil mit seinen schönen Armen und vier Korallen. Was kommt da? Der Zug durchs Rote Meer. Und dann kommt der Sinai und dann kommt Kanaan. So simpel, so einfach und so schwer. Wer das begriffen hat,
können wir jetzt zumachen. Gehen wir nach Hause. Das war's. Was hat der Sinai, was hat das Gesetz mit Erlösung zu tun? Was hat das Gesetz mit Erlösung zu tun? Nichts, aber überhaupt nichts. Pass auf, was im Gesetz steht. Meine Ordnungen und Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, in den Himmel kommen, ja? Aus Ägypten befreit werden. Das Leben haben. 3. Mose 18, Vers 5. 5. Mose 30, 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und so weiter, dass du am Leben bleibst und in den Himmel kommst. Ne? Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das zu kommen, ich euch versprochen habe. Wozu ist Gesetz? Das Gesetz ist für Kanaan. Sie standen in Ägypten unter dem Gesetz der Ägypter, einer gottlosen Nation, Sklaverei. Dann wurden sie durch die Gnade und Güte Gottes, durch die Chesed und Rachamim Gottes, durch die Barmherzigkeit Gottes, herausgeführt aus Ägypten. Übrigens, Rachamim, das heißt Barmherzigkeit. Wisst ihr, womit das zusammenhängt, das Wort? Rechem, Mutterschoß. Mutterschoß. Wie reich die hebräische Sprache ist. Da auf Schritt und Tritt kommst du auf solche Sachen. Rechem ist der Mutterschoß. Das Kind, das gerade aus dem Mutterschoß gekommen ist, das braucht Zuwendung, braucht Barmherzigkeit. Gott ist der Rachman, Rachaman, der große, barmherzige, gütige, gnädige Gott, der uns aus Ägypten herausgeholt hat, aus lauter Gnade. Er hat uns in unserer Sklaverei gesehen. Das ist Rettung. Und das ist ungeheuer wichtig. Ich will mal etwas aus der Schrift vorlesen, und zwar aus 2. Mose, was unmittelbar nach der Verkündigung der 10 Worte dort gesagt worden ist vom Herrn. Ihr kennt diese Geschichte mit dem Knecht, der da sagt, ich will bei meinem Herrn bleiben, ich will jetzt nicht nach Hause nach 6 Jahren, sondern will bei meinem Herrn bleiben. Er sagt, ich liebe meinen Herrn. Das ist die erste Rechtsbestimmung, die nach der Verkündigung der 10 Worte am Sinai gegeben worden ist. Die erste Rechtsbestimmung, sehr, sehr signifikant, deswegen, weil da geschrieben steht, denn ich liebe meinen Herrn. Es ist Liebe zu Gott, dass ich sein Gesetz halte. Wir haben das heute Morgen gehört, Gott hat zunächst erst einmal das Verhältnis zwischen Mensch und Gott restauriert, wiederhergestellt. Ich liebe meinen Herrn. Ne? Und dann kommt eine andere Sache. Vers 7. Wenn jedoch jemand seine Tochter muss das noch zu Ende führen. Ich liebe meinen Herrn, dann stelle ihn an den Pfosten und dann hau ihm den Pfriem durch das Ohrläppchen. Und dann bleibt er bei dir. Gezeichnet. Das nächste ist sehr, sehr eindrücklich. Da lesen wir so drüber hinweg. Es ist fast so, als würde es uns gar nichts angehen. Da ist ein Bettelkind. Der Vater ist so arm, dass er nichts mehr hat. Er nimmt sein armes Mädchen und gibt es in die Sklaverei. Als Sklavin, als Magd irgendwo. Und der sie genommen hat, der benutzt sie wie eine Frau. Aber der holt sich eine andere Frau. Und jetzt sagt Gott, falls er sich noch eine andere nimmt, soll er ihre Nahrung, ihre Kleidung und den ehelichen Verkehr mit ihr nicht verkürzen. Hier finden wir die Gleichstellung des ärmsten Bettelkindes mit der angesehensten Frau des ganzen Volkes. Denn die Rabbinen haben später, und das ist nicht nur die Rabbinen gewesen, sondern vorher schon, genau diese Reihenfolge, Nahrung, Kleidung, ehelicher Verkehr, genommen und haben es aufgenommen für den Ehevertrag. Was Gott für das arme Bettelkind ausgewählt hat, das lässt er der vornehmsten Dame des Landes zuteil werden. Gnädig, gütig Oder wenn ein Herr einem Sklaven, das finden wir in demselben Kapitel, wenn der Herr einem Sklaven den Zahn ausschlägt, was passiert dann? Wisst ihr alles, spontan. Was passiert? Nein. Dann muss der Herr ihn freilassen. Dann darf er als Freier weggehen. Wenn der Herr seinen Knecht so geschlagen hat, dass er ihm Zahn rausgehauen hat, lass ihn frei. Kein Sklave mehr. Ne? Ist das gut? Oder nicht schlecht? Besser als das ägyptische Recht. Ne? Ja. Als Entschädigung. Und übrigens, dass wir uns nicht missverstehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht Rachegedanke, sondern Verhinderung von Eskalation. Wenn du schon dein Recht suchst, dann höchstens Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand. Nicht mehr. Wir wissen ja, wie das in der Schule war. Einer schlug mich, da habe ich ihm 2 gegeben. Wenn er dann noch konnte, hat er mir 3 gegeben und ich habe dann aber zugelangt. Ne? Das machen wir doch. Machen wir es nicht im Leben auch so? Der Gedanke von Rache. Und dann gibt es in Kapitel 23 noch etwas. Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, so sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Was heißt das? Eigentlich wäre das so, wenn du den Esel von deinem Feind siehst, schieß ihn ab. Dass er darüber nachdenkt. Denn du hättest ihn ja nicht abgeschossen und er hätte ja noch seinen Esel, wenn er nicht so bekloppt wäre und wäre dein Feind. Dann kommt er vielleicht. Ne? Die Sache ist die, ich bringe ihm den Esel zurück und 2 Esel machen Frieden. Ne? Oder Rindviecher. Ne? So ähnlich ist das. Ne? 2 Menschen machen wieder Frieden. Implizit also hier der Gedanke der Friedensstiftung, dass 2 Menschen im Frieden miteinander leben. Das geht so weiter, geht eine Menge weiter. Es gibt so viele wunderbare Dinge. Übrigens, wart ihr schon mal in Israel? Wer war denn schon mal in Israel? Uiuiui! Habt ihr den Sabbat genossen? Wie war das denn am Schabbes? Wenn haben sie gehabt, der Schabbes? Der Schabbes. Ah, das ist doch schön, ne? Der Schabbes, eine richtige Freude. Was ist so verkehrt am Schabbes? Wir haben doch als Christen das Gefühl für die Sabbatruhe vollkommen verloren. Auch durch unsere antisemitische oder antijüdische Einstellung. Wir haben doch das Gefühl für solche Sachen verloren. Feiern können, sich zurücklegen können, eine Kerze anstecken am Samstag, weil das jetzt so schön ist. Ach, ein tolles Essen. Und dann ruhen. Und wisst ihr, warum? Und dann sieht man in Jerusalem schon mal, oder nicht nur in Jerusalem, aber auch in anderen Orten, sieht man schon mal so einen jungen Mann mit einer Blume zu seiner Braut gehen oder einen Mann. Und wenn man da am Schabbes kommt, Freitagabend, ist das Hotel ausgebucht. Schönster Tag der Woche für einen Mann mit seiner Frau. Also, was ist so schlecht am Schabbes? Was ist so schlecht? Die Leute streiten sich darum, die sollen erst mal 6 Tage arbeiten. Ne? Ja. Und außerdem die Zahl, sicherlich, ich meine, 6 ist mehr als 1. Ne? Streiten sich um einen Tag, sollen noch 6 Tage arbeiten, dann werden sie sich freuen, wenn sie wirklich müde sind, Tag feiern. Außerdem ist mir mal so aufgegangen, die Zahl 8 ist ja die Zahl des Neuanfangs. Jesus ist am 8. Tag auferstanden. Gott, die Menschen haben am 8. Tag angefangen zu arbeiten, ne? Nach der Schöpfung am 8. Tag und so weiter. Kinder werden am 8. Tag beschnitten, Neuanfang und so weiter. Warum nicht auch den Tag des Herrn dann, wenn wir schon wiedergeboren sind, beschnitten sind an unserem Herzen, wie das schon Mose gesagt hat, können wir doch auch den Sonntag richtig feiern. Da müssen wir doch nicht das Auto bienern, ne? Richtig Ruhe haben, Mann, so richtig relaxen, feiern, den Tag feiern. Naja, ihr habt wenig davon, ne? Ihr müsst mal arbeiten am Schabbos. So, was sagt Jesus vom Gesetz? Was war Jesus? War Jesus Christ? Katholik? Pfingstler? In was für eine Gemeinde würde er heute gehen, wenn er nach Hamburg oder Frankfurt oder Aachen käme? Zu den Pfingstlern oder zu der freien Baptisten? Oder würde er in eine Synagoge gehen? Was meint ihr wohl? Der ist immer gegangen. Ja, damals gab es noch keine Pfingstler. Ja. Interessant, er ist echt Jude. Ja, ich will euch eine Geschichte erzählen, die Frau Professor Chana Safraï, ich weiß nicht, ob jemand die kennt von euch, die kommt ab und zu mal nach Wuppertal an die Uni und gibt dort schon mal Vorlesungen. Sie ist mit der Jerusalemer Schule, ich habe hier von der Jerusalemer Schule, ich sage nachher noch ein bisschen was dazu, ein paar Sachen ausliegen. Jerusalemer Schule für eine synoptische Forschung, da arbeitet sie mit. Ihr Vater ist ein sehr berühmter Professor für talmudisch, mischnaische Zeit des Zweiten Tempels. Und dieser Mann hat unglaublich viel für das Evangelium getan. Er hat sehr wertvolle Bücher geschrieben. Und sie war damals Studentin und hat sich bei Professor Flusser, David Flusser, eingeschrieben. Flusser hat Lehrstuhl gehabt für Neues Testament und frühes Christentum. Und er war sehr beeinflusst von den böhmischen Brüdern in Prag. Dort hat er seinen Doktor gemacht. Als junger Mann, vor dem Krieg. Da hat ihn ein böhmischer Bruder, ein Prediger, sehr stark beeinflusst. Und er bekennt das auch in seinem neuesten Buch, Jesus, ist leider in Englisch. Da bekennt er, wie dieser Mann eine große Liebe zu Jesus in sein Herz gelegt hat. So, und Chana Safraï, die hat bei ihm dann studiert. Erste Sache, kauft ihr ein Neues Testament als orthodoxe Jüdin. Nun musste sie in den Laden gehen, sich ein Neues Testament kaufen. Ebenso, desselbigen gleichen, so steht es in der Bibel, ne? Desselbigen gleichen auch alle anderen Studenten und Studentinnen. Nun wohnte sie bei ihrem Onkel, der war auch Professor, auch ein orthodoxer Jude. Und dann hat sie das Testament schön weggelegt. Und hat zugesehen, dass er es nicht in die Finger bekam. Aber irgendwie eines Tages war sie mal ein bisschen nachlässig. Und das Ding war weg. 14 Tage. Sie hat mir die Geschichte selber erzählt. Und sie hat geschwitzt. Und sie hat immer versucht, in den Augen ihres Onkels irgendetwas zu lesen. Eines Tages steht er mit dem Ding da, sagt er, ja, es ist wieder. Das ist überhaupt kein christliches Buch. Jesus ist ja ein Jude. Jesus ist ja ein Jude. Und ich will aber sagen, der wird als Jude zurückkommen. Der Löwe von Juda. Ein Jude. Na, dann können wir doch seine Brüder nicht hassen oder ihre Theologie nicht hassen. Dann müssen wir uns doch mit... Wisst ihr was? Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Gott hat uns in unserer Zeit, in der wir leben, drei Dinge erleben lassen. Holocaust, Qumran und die Gründung des Staates Israel. Das sind riesige Vorteile. Damit ist die Prophetie von vielen Jahrhunderten und die ganze Theologie von vielen, vielen wunderbaren Gottesmännern in den vergangenen Jahrhunderten alle zunichte gemacht, was sie gesagt haben. Und es wird noch einiges zunichte gemacht. Ja. Jesus sagt, und das ist der Punkt, Jesus, was sagt Jesus vom Gesetz? Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Amen. In der Lutherbibel steht, aus Unwissenheit kann man dem Luther nicht böse sein. Und in vielen und in den meisten anderen Bibeln steht da auch immer noch, wahrlich, ich sage euch. Aber das Amen kommt immer im Anschluss an ein Ereignis oder an einen Satz, der vorher war. Und dann kommt das Amen. als Bestätigung. Und dann kommt die Lehre. Ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so weiter, wenn nicht eure Gerechtigkeit besser ist als die der Schriftgelehrten, das kommt dann noch dazu, dann werdet ihr keinesfalls in das Reich des Himmels oder der Himmel hineinkommen. Wobei Himmel mit Gott ist ein Euphemismus, also ist ein Wort für Gott, ein jüdisches Wort für Gott, Himmel. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ne? Jesus hat nicht Gott gesagt oder Jahwe oder wie auch immer, er hat Himmel gesagt, hat Euphemismen gebraucht, zum Beispiel die Kraft zur Rechten der Kraft und so weiter. Hat sich damit also dem Sprachgebrauch der Pharisäer angeschlossen. Wir lesen das folgendermaßen in unserer Theologie. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten zu tun, sondern ich bin gekommen, das Gesetz aufzulösen oder nicht zu halten oder wie auch immer oder zu verachten, was auch immer. So ähnlich. Nun, hier ist etwas ganz Wichtiges. Zunächst erst einmal mit dem Jota. Da habe ich was Interessantes gefunden. In Leviticus Rabbah, das ist eine alte Schrift, eine midrashische Schrift, da gibt es eine sehr, sehr alte Tradition, das wird euch interessieren. Das Jud beklagte sich bei Gott, dass man es herausgenommen hat aus dem fünften Buch Mose. Was war denn passiert? Gott hatte in 5. Mose 17 gesagt, das Königsgesetz, und da gab es 5 Punkte. Ne? Wie heißen die? Nicht viele Pferde, nicht viele Frauen, nicht viel Geld. Ne? Führ das Volk nicht zurück nach Ägypten. Mach auch eine Schriftrolle des Gesetzes. Nun, ich habe versucht, das nachzuvollziehen, aber das ist nun rabbinisch. Die haben gesagt, Salomo hat das Jud bei nicht viele weggenommen und dadurch entstand genau das Gegenteil. Er soll viele Pferde haben, er soll viele Frauen haben und er soll auch viel das Geld und Gold und so weiter mehren auf der Fläche Israels. Interessant, ne? Das ist eine alte Tradition, die war zur Zeit Jesu präsent. Noch eine alte Tradition. Noch eine alte Tradition, wird euch interessieren. Ihr kennt doch in Jakobus Kapitel, wann ist es, 1 und 2, da steht doch drin, wer hineingeschaut hat in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und Justament, da ist eine interessante Sache, auch ist so ein alter Midrasch, der besagt Folgendes, schreibt nicht, eingegraben dort in 2. Mose 32, schreibt nicht, das Gesetz war eingegraben auf Tafeln, Charut, sondern schreibt Cherut, und das ist Freiheit. Schreibt, dass es ist ein Gesetz der Freiheit, frei. Alte Tradition, vielleicht hat sich Jakobus ja darauf bezogen. Aber auf jeden Fall, diese Sache mit dem Jud ist schon ganz interessant. Nun, was heißt das Gesetz? Erfüllen und auflösen. Gesetz erfüllen. Das ist mischnaisches Hebräisch. Ja, sagst du, das ist auch in Griechisch geschrieben, richtig. Aber das entsprechende griechische Wort entspricht einem, oder das griechische Wort entspricht einem hebräischen Wort und das heißt richtig auslegen. Wenn also zwei Rabbinen zusammensaßen und miteinander eine Diskussion hatten, ich empfehle das Buch von David Bevin, was hat Jesus wirklich gesagt? Da kann man das auch nachlesen. Wenn zwei Rabbinen zusammengesessen haben und einer hat, oder beide haben die Bibel ausgelegt, oder einer hat das Gesetz ausgelegt, und der andere ist vielleicht in seiner Auffassung abgewichen. Er hat vielleicht, da ist ja dieses Gesetz, Matthäus 13, Vers 52, da sagt Jesus von diesem Schriftgelehrten, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Damit wiederholt Jesus eine rabbinische Maxime, die da lautet, du musst das kennen, was die Väter gesagt haben, und du musst kreativ werden. Du musst selber etwas Neues bringen. Und da konnte jetzt ein Rabbiner sagen, so und so und so sehe ich das, und dann sagt der andere, nein, du zerstörst das Gesetz, du löst das Gesetz auf. Das heißt, du führst andere durch diese Auslegung dazu, dass das Gesetz nicht gehalten wird. Umgekehrt, ich erfülle das Gesetz. Ich erfülle das Gesetz. Das heißt, ich lege das Gesetz richtig aus und sorge dafür, dass andere Menschen dann die Sache richtig tun in ihrem Leben. Und Jesus gibt dann 5 Fallbeispiele, wie er die Gesetze, wie er das, nicht nur das Gesetz, er bezieht sich ja nicht nur auf Gesetz, sondern auch auf Traditionen, pharisäische Worte. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen. Das sind ja 2 Worte aus den 10 Worten. Und da sagt er, gibt er dann seine richtige Auslegung. Und er sagt, in all den 5 Beispielen kommt es darauf an, dass das hier im Herzen richtig stimmt. Ne? Da können wir eigentlich ein neues Bild dazu nehmen. Ihr wisst doch, der Kasten, der Aaron heißt das, Aaron, der Kasten, das war die Bundeslade, ne? Da war das, du liebe Zeit, ich kann das nicht malen. Ne? Da waren die 10 Worte drin. Ne? Das waren die Tafeln. Und wie soll es sein? Hier soll das Gesetz reingeschrieben sein. Okay? Jesus weist darauf hin, dass das Gesetz ins Herz geschrieben sein muss. Wir kommen noch dazu. Was heißt Gerechtigkeit? Das ist auch noch ein Wort, das wir klären müssen. Gerechtigkeit. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, was ist Gerechtigkeit? Ist das ein forensisches Wort? Hat das was mit Justiz zu tun? Sehr, sehr wenig. Das Wort Tzedakah und Tzidkot bedeutet was? Heilstaten Gottes. Zum Beispiel in Richter 5, da rühmt Deborah die Heilstaten Gottes, die Tzidkot Gottes. In einigen Worten, in einigen Übersetzungen ist da Heilstaten. In anderen Stellen ist da Gerechtigkeiten. Aber dasselbe finden wir auch bei 1. Samuel 12, denke ich, und in Micha. Micha 6, Vers 5, glaube ich, ist es. Da wird ganz deutlich auf Gerechtigkeit Gottes Bezug genommen als auf Rettungstaten. Wenn wir jetzt im Neuen Testament den Gebrauch des Wortes Gerechtigkeit so nehmen, dass dahinter das Wort Rettung zu sehen ist, dann ist es ein bisschen anders. Ne? Wenn eure Rettung, wenn eure Erlösung nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr nicht weit. Was war denn die Erlösung der Schriftgelehrten und Pharisäer? Was war denn ihre Gerechtigkeit? Die bestand aus 3 Dingen. Wer weiß das? Aus Almosen geben, aus Beten und Fasten. Das war die Gerechtigkeit. Als ich neulich auf dem Flughafen in Tel Aviv war und dann noch mehr Zeitungen kaufte und dann bin ich nochmal rein ins Geschäft, ja, Zeitungen kaufen und dann blieb mir noch Knete übrig, dann habe ich gesagt, wollen Sie nicht, ich will das nicht mehr, hier ist noch, können Sie haben. Dann gab sie mir ein Kästchen und siehe da, was stand da drauf? Tzedaka. Was heißt Tzedaka? Gerechtigkeit. Almosen geben ist Gerechtigkeit. Dadurch, das ist eine Mitzwa, ne? Also, Gerechtigkeit. Also wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir von Rettung. Und wenn wir das im Kopf haben, Gerechtigkeit gleich Rettung, und dann das obere Bild im Kopf haben, wissen wir, dass Gerechtigkeit nichts mit Gesetz zu tun hat. Rechtfertigung, Gerechtigkeit hat nichts mit Gesetz zu tun. Wenn man das also vor einem rabbinisch-hebräischen Vordergrund oder Hintergrund, vor einem rabbinischen Hintergrund betrachten oder hebräischen Hintergrund betrachten, dann sehen wir, wie einfach das ist zu begreifen. Gerechtigkeit hat überhaupt nichts mit Gesetz zu tun, mit Gesetz halten zu tun. Es geht nur darum, dass ich gerettet bin. Durch die Heilstat Gottes in seiner Gnade und Güte. Was sagt Jesus in Bezug auf die Gesetze? Er hat sich selber an viele Vorschriften der Pharisäer gehalten. Und das war für mich erstaunlich, als ich dann hören musste und mich auch überzeugen lassen musste, dass zum Beispiel Buße, ja Umkehr, das ist zwar in den Propheten geschrieben, wenn du umkehren wirst oder auch bei Mose, aber dieses Konzept Buße, Umkehr, also als sozusagen als Punkt der Verkündigung, wie wir es da bei Johannes haben, das ist typisch pharisäisch, das hat eine pharisäische Tradition. Oder Taufe, wer hat die erfunden? Haben die Pharisäer gemacht. Ne? Steht nichts drin in der Bibel sonst von Taufe im Alten Testament. Ne? Ist also eine pharisäische Sache. Die Schaufäden, die Quasten. Luther sagt, der Saum seines Kleides. Also dieses, ich habe das wohl mal für Zwecke immer in meiner Bibel drin. Hier fehlt zwar der blaue Faden, ne? Es müssen ja vier sein. Schaufäden, welche die Frau anfasste. Neues Bild dafür, wenn ich da mal unterbrechen kann. Woran soll das erinnern? Dass du alle Gebote hältst, die in meinem Gesetz geschrieben stehen. Stimmt's? Ja. Und als die Frau das sah, hätte sie sich erinnern sollen, an welches Gebot? So eine Frau wie du darf mit dem Blutfluss nicht unter die Leute kommen. Erinnert dich mal bitte. Und was tut sie? Sie fasst und kriegt einen Schlag, ne? Fasst an und kriegt einen Schlag. Echt, und wird gesund. Und Jesus merkt das. Die Gnade, Güte Gottes. Nur mal so nebenbei, ne? Ja. Was sagt Jesus zu den Pharisäern? Er hat ja eine Auseinandersetzung mit ihnen. Das eine habe ich ja schon erwähnt, Lukas 11. Dann ist Matthäus 23. Es ist erstaunlich, dass die Pharisäer immer bei ihm saßen. Warum? Weil sie seiner Lehre sehr nahe waren und er ihrer Lehre auch. Jesus hat ja nicht ihre Lehre angegriffen, Jesus hat ihre Heuchelei angegriffen. Und das war typisch, denn viele der Pharisäer haben die Heuchelei der Pharisäer immer wieder angegriffen. Damit hat Jesus eigentlich gar nichts Neues getan und die Pharisäer haben ihn ja auch nicht angeklagt, dass er sterben muss, nach den synoptischen Evangelien. Das ist ja ganz interessant. Er sagt, ihr könnt eure Minze und das alles, könnt ihr alles ruhig verzehnten und den Kümmel verzehnten und nachher den Zehnten verkümmeln. Ne? Da könnt ihr alles machen. Ne? Ja, kein Problem. Aber Leute, denkt doch bitte an was. Aber das ist auch nichts Neues. Damit sagt Jesus nichts Neues für pharisäische Ohren. Denkt doch bitte an die Barmherzigkeit. An die wichtigeren Dinge im Gesetz. Die Barmherzigkeit, die Liebe, den Glauben und denkt auch an das gerechte Gericht. Das sagt Jesus. Gehen wir zu Paulus. Ich muss ein bisschen kürzen. Paulus. Die Paulusforschung ist sehr interessant. Sie ist sehr extensiv. Paulusforschung ist sehr extensiv. Ich habe euch da ein bisschen Bibliografie hinten rangetan. Ich wollte das noch erweitern durch ein paar andere Sachen. Habe ich dann vergessen. Aber etwas ist sehr, sehr deutlich. Das will ich mal hier sagen. Es gibt drei Behauptungen in Bezug auf Paulus. Erstens, im Mittelpunkt seiner Argumentation steht die Polemik gegen das Gesetz. Paulus, bekannt als einer, der gegen das Gesetz polemisiert. Zweitens, für ihn hat das Gesetz überhaupt keine praktische Bedeutung mehr. Und drittens, die jüdische Literatur der Antike bildet keine Quelle dafür, um seine Schriften zu verstehen. Das ist so die Essenz aus der Paulus-Forschung. Und das ist sehr, 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 sehr schlimm. Das sind drei sehr schlimme Thesen. Eine Sache müssen wir uns vor Augen halten. Der ausgeprägte, diese Gedanken stammen auch teilweise aus der Reformation. Und worum ging es während der Reformation? Ging es um das Gesetz, um die Tora? Das ist sehr interessant. Die ausgeprägte Gesetzlichkeit des Katholizismus stand im Vordergrund. Das war das Problem. Das war das Problem. Nicht die Tora, sondern die Gesetzlichkeit der katholischen Theologie. Die stand zur Debatte. Und so gewann die paradoxerweise die Diskussion über das Gesetz eine neue Aktualität und entfernte sich weiter vom Judaismus. Und wir sind die Leidtragenden. Ne? Gesetz und Jude wurden theologische Begriffe einer innerkirchlichen Polemik mit eher zufälliger Beziehung zum Judentum. Das Problem, das Luther hatte, was war sein Problem? Auf einen Nenner gebracht. Ich brauche einen gnädigen Gott. Frag den Paulus. War nie sein Problem. Das war nie das Problem des Apostels Paulus, einen gnädigen Gott zu haben. Den hatte der. Gar kein Problem. Ne? Also, da ist eine grundlegende Sache, die wir unbedingt revidieren müssen, wenn wir solche Sachen, solche Argumentationen gebrauchen. Es ist interessant, dass der Goldmund Chrysostomus sehr gegen die Praxis gewettert hat der Juden. Und zwar nicht in erster Linie dagegen, dass die Juden da was Verkehrtes machen, sondern er wollte den Brüdern, die massenweise zu den jüdischen Festen gingen, in Antiochia beispielsweise, Chrysostomus, ne, ist bekannt, Kirchenvater. Und der hat dann dagegen geschrieben, damit die da nicht hingehen. Eigentlich gar nicht so gegen die Juden, aber das hat man dann auch ähnlich wieder missbraucht. Ich werde die Forschung in Bezug auf Paulus ausschließen. Der historische Hintergrund von Paulus, ganz abgekürzt nur, Paulus war ein Diaspora-Jude. Man stand in der Diaspora doch ein bisschen auf Distanz gegenüber dem palästinensischen oder Eretz Israel Judentum, besser gesagt, damals gab es ja noch nicht Palästina. Da stand man ein bisschen entfernt. Wir wissen von Philo in Ägypten, dass er nicht sehr viel Ahnung hatte von der Halacha. Das wusste er nur durch einige praktizierende Juden. Er sprach selber nicht Hebräisch. Philo von Alexandria, der berühmte Philosoph und jüdische Philosoph. Aber Paulus hat ja bei Gamaliel gelernt, dem Enkel Hillels. Und Gamaliel hatte ja auch sehr, sehr viele Schüler. Und einer seiner Besten war Paulus. Paulus hat eine reiche Tradition offensichtlich gehabt. Sein Vater war Pharisäer, ist also in der pharisäischen Theologie aufgewachsen. Was sagt er am Ende vor dem Richter? Er sagt, das sagt er auch mal, ich war. Bin in einer Familie, pharisäischen Familie. Er sagt, ich bin Pharisäer. Präsenz, ich bin Pharisäer. Halacha, also die Lehre der Juden, hatte in der Diaspora nicht so eine große Bedeutung. Paulus war kein hellenistischer Pharisäer. Wir wissen, dass Paulus über Hellenismus informiert war, griechische Philosophie kannte, aber er hat sich von dieser Sache ferngehalten. Im Kolosser 2 warnt er davor. Er warnt vor platonischer und stoischer Philosophie. Er warnt davor, vor dieser typischen Sache, du sollst nicht heiraten, ne? Die verbieten zu heiraten, Speisen nicht zu essen und so weiter und so weiter und so weiter. Und du findest also bei Paulus keine griechische, keine hellenistische Philosophie. Er ist ein echter Jude. Aber was ist das Interessante bei ihm? Paulus hat ja echte Briefe geschrieben, er hat ja keine Episteln geschrieben. Er hat ja Briefe geschrieben. Er hat ja nicht die Form des Briefes für seine Lehren verwendet, sondern echte Briefe geschrieben. Und er weist in seinen Briefen auf die Kontinuität zwischen altem und neuem Bund hin. Und das tut auch Jesus. Wir finden also in seiner Argumentation im Römerbrief und im Galaterbrief, da spricht er ja von Rechtfertigung und Gesetz. Und es ist interessant, wie zwei Fechter stehen sich da Rechtfertigung und Gesetz gegenüber. Ne? Immer wieder, 74 Mal das Wort Gesetz im Römerbrief. Ich glaube, über 30 Mal im Galaterbrief. Gesetz hat mit Rechtfertigung nichts zu tun. Wo Gesetz auftritt, da trifft oft das Wort Rechtfertigung auf. Antipoden, ne? Zwei Antipoden. Regelrecht so, als ob die im Widerstreit ständig sind. Aber der erste Korintherbrief, da hat es in sich. Ich muss das jetzt alles ein bisschen abkürzen, weil das ist ja nur noch wenig Zeit. Ihr wollt ja alle Abendbrot essen. Ich auch. Und da ist interessant, der erste Korintherbrief, der bringt eine Menge von Anwendungen halachischer Art. Typisch halachisch, typisch rabbinisch. Ihr habt mir geschrieben, außerdem haben die Leute aus dem Haus der Chloe mir erzählt, das. Und dann zu der Frage, wie ist es damit? Das ist typisch, wie er die für einen Rabbiner, wie er diese Fragen aufgreift und dann beantwortet. Was macht er denn? Er geht also von Kapitel 1 bis zum Ende im ersten Korintherbrief durch und gibt in rabbinischer Weise eine Menge von Anweisungen, wie die Leute miteinander umgehen sollen. Also Gesetz. Das Gesetz führt uns zurück zum Menschen, zur Gemeinschaft. Wir haben das heute Morgen auch gehört, ja? Das Gesetz Gottes hat nichts mit Erlösung zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich mit Menschen in Frieden leben kann. Ich brauche Informationen darüber, wie ich mit dir auskomme, wenn jetzt ein besonderer Fall eintritt. Jesus sagt das einmal zu Petrus. Er sagt einmal, ich sage das mal jetzt in meiner Auslegung. Eines Tages, ich bin nicht mehr da. Heute können mich alle Leute fragen. Ihr könnt mich fragen, wie handeln wir in diesem Fall? Wie handeln wir in jenem Fall? Aber eines Tages bin ich nicht mehr da. Dann werden die Leute zu euch kommen und dann werden sie euch Fragen stellen. Und ihr steht dann vor einer Menge von Problemen und die müsst ihr lösen. Ich habe euch eine Menge gesagt und der Heilige Geist wird euch auch an alles wieder erinnern. Und dann sagt er, was ihr erlauben werdet, das wird im Himmel auch erlaubt sein. Und was ihr verbieten werdet, das wird auch im Himmel verboten sein. Das ist die praktische Bedeutung von den beiden Wörtern binden und lösen. Und das haben sie dann in Apostelgeschichte 15 gemacht. Apostelgeschichte 15 haben sie gesagt, gut, wir erlauben den Heiden und wir verbieten ihm. Und das hat der Himmel ratifiziert. Darum geht es. So. Und im ersten Korintherbrief finden wir eine Fülle von, ich sag's mal, jüdischer Halacha. Halacha kommt von Holech. Ani Holech heißt, ich gehe. Der Weg. Der Weg. Das heißt also Lebensregeln. Wie lebst du? Halacha, das ist die Lehre. Die jüdische Lehre, neben wie ein Mensch lebt. Torah ist eine Sache. Halacha ist die Anweisung. Damit könnten wir jetzt hineingehen und uns einiges anschauen, was dort gesagt wird. Aber, und das ist jetzt für die interessant, die gerne ein Wortstudium machen. Wir müssen hier zwei Dinge auseinanderhalten. Römerbrief und Galaterbrief befassen sich mit der Rechtfertigungslehre. Aber der erste Korintherbrief hat nichts mit Rechtfertigungslehre zu tun. Der hat mit der Daily Conduct zu tun, mit dem täglichen Leben. Wie lebe ich? Wie kommen wir miteinander aus? Da fehlt plötzlich die ganze Terminologie der Rechtfertigungslehre im ersten Korintherbrief. Ne? Das gibt's gar nicht. Dort im ersten Korintherbrief eine Rechtfertigungslehre. Ne? Da haben wir nur parenetische oder parenetische Anweisungen, also ermahnende Anweisungen, wie Menschen miteinander umgehen, auch im Blick auf ihren Nächsten und auf Gott. Da sind zwar Wörter wie Dikaios und Pistis und Ergon und Nomos und so weiter, das kommt alles vor, aber nicht in Bezug auf Rechtfertigung. Es kommt nur in Bezug auf tägliches Leben. Nehmen wir an, Paulus hätte nun doch in dieser Passage die Terminologie der Rechtfertigungslehre gebraucht, dann könnten wir folgende Sätze erwarten. Ich lese das mal vor. Esst, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, ohne eine Frage wegen eures Gewissens zu stellen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ne? Also das wäre dann so die Terminologie, wie wir sie aus dem Römerbrief kennen oder aus dem Galaterbrief. Warum soll meine Freiheit von den Gewissensbissen eines anderen Menschen beschnitten werden? Dann noch etwas. Paulus war nicht ein systematischer Denker. Er hat pharisäisch gedacht, pharisäisch-jüdisch. Er war nicht von Aristoteles und Platon beeinflusst im systematischen griechischen Denken, sondern er hat in typisch midraschischer Weise gedacht. Und deswegen ist manches so schwierig. Wir denken, er kratzt sich so, dabei kratzt er sich vielleicht so und vielleicht sogar noch ganz schlimm, ne? Ja, ganz umständlich. Und die Frage, was ist denn jetzt mit dem Gesetz? Gilt es noch oder gilt es nicht? Wir können das nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten. So einfach geht das nicht. Wir brauchen Wegweisung auf unserem Weg. So, ja, jetzt muss ich euch etwas sagen. Schaut mal, Sinai. Zeitlich, wann hat das stattgefunden? Am Pfingsttag, ne? Pfingsttag. Im dritten Monat. Also nach jüdischer Tradition am Pfingsttag. Damals kam Gott mit gewaltiger Macht und Kraft herab und redete zu dem Volk. Was sagten die Israeliten zu Mose? Rede du mit Gott, für uns ist das zu schrecklich, wir kriegen das nicht auf die Reihe. Kann man nicht machen. Gott wollte es ihnen ins Herz hineinlegen. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst, wenn ich der Herr, dein Gott bin, auch nicht stehlen. Du wirst andere Leute nicht übel bereden. Du wirst nicht die Ehe brechen. Du wirst nicht dies und jenes tun. Das ist das vollkommen Natürliche, was dann nicht geschehen wird. Mose sagt, eines Tages, ihr könnt das Ding ja sowieso nicht halten, aber eines Tages, und das ist Hoffnung, wird Gott eure Herzen beschneiden. Er hat sie ja zuerst aufgefordert, beschneidet eure Herzen. Das hat Mose seinem Volk gesagt. Aber dann sagt er, Gott wird eines Tages euer Herz beschneiden. Und Gott sagt durch Jeremia Kapitel 31 und dann auch in Hesekiel 36, ich werde mein Gesetz hineinlegen in euer Herz. In euer Herz. Was sagt Jesus? Das Gesetz wird erfüllt durch die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Er sagt nicht, Gott sagt auch nicht, Jesus sagt auch nicht, und Gott sagt das auch nicht, ich bringe euch ein modifiziertes, ein verändertes, ein völlig anderes Gesetz, sondern ich lege euch meine Tora, Natati Torati heißt das. Ich habe euch oder mein Gesetz ins Herz gegeben. Meine Tora habe ich in euer Herz gelegt oder werde ich in euer Herz legen. Das ist im Hebräischen ist es halt so, Natati an dieser Stelle. Es muss aber zukünftig übersetzt werden. So. Und was heißt das? Genau das, was wir vorhin von Jesus sagten. Dass nämlich er bei der spontanen Begegnung mit diesem Mann plötzlich anfängt, sehr, sehr bewegt zu werden und ihm die Hände auflegt und sagt, ich will's, sei rein. Und da finde ich in den Synoptikern ein wunderbares Beispiel, ausgesprochen bei Lukas. Es ist Wahnsinn, das ist ganz toll, dieses Beispiel von dem barmherzigen Samariter. Der Mann will wissen, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Naja, man halt die Gebote. Liebe Gott, liebe den Nächsten. Und jetzt würde ich die Diskussion wieder von neuem beginnen. Wer ist denn jetzt mein Nächster? Und dann kommt die Geschichte. Jesus schildert, wie zwei buchstabengetreue Leute, die Sadduzäer. Die Sadduzäer waren buchstabengetreue Menschen. Ein Sadduzäer hätte sich nie mit einem solchen Menschen abgegeben. Das Gesetz verbat es ihm und fertig. Schluss aus. Wir haben aber in der pharisäischen Literatur der damaligen Zeit die Anweisung, dass selbst Priester entgegen der Anweisungen der Tora gehalten sind, einem Sterbenden oder einem Gestorbenen zu helfen und sie mussten ihn beerdigen. Ohne weiteres. Der Priester und der Levit, die haben sich gesagt, Mensch, wenn ich den Mann anfasse, wenn er noch lebt, die haben gar nicht richtig hingeguckt, dann stirbt er und ich bin unrein für einen Tag. Ist auch schlimm, ne, bei so viel tausend Priestern, ne? Wirklich Katastrophe. Ja, rituelle Reinheit zerstört, also die Juden haben rituell, die beschnittenen Juden haben rituell das Gesetz gehalten, aber haben es moralisch nicht gehalten. Und jetzt kommt eine Sache. Da kommt einer, der ist im Prinzip auch einer, der sich nicht an die Pharisäer hält. Und Jesus sagt, nicht ein Pharisäer kommt. Er sagt, ein Samariter kommt. Der wäre also theologisch auf derselben Linie wie die Sadduzäer. Der kommt an den Ort, sieht den Menschen und was steht da geschrieben? Und der wird innerlich zutiefst bewegt und hilft ihm. Und das ist genau die beste Auslegung in Bezug auf das Gesetz. Die Liebe zu Gott treibt mich zur Liebe zum Nächsten. Wenn ich Gott liebe, dann kann ich an dem Elend meines Nächsten nicht vorübergehen. Was nützt mir meine ganze rituelle Reinheit? Was nützen mir meine 748.396 kleinen Gesetzchen, wenn ich nicht Barmherzigkeit übe? Wenn ich mit meinem Nächsten nicht klarkomme? Das bedeutet das. Jesus wird sehr, sehr praktisch und sagt, vergiss das alles, vergiss die großen Worte, vergiss die große Lehre, vergiss diese ganzen Auslegungen und geh dahin, dass du wirklich Liebe und Güte übst. Wenn wir das sagen, dann kriegen viele eine graue Haare, die sagen, wie kann ich ein großes Herz haben? Dann verfall ich ja vielleicht der Sünde. Und dann öffne ich Tor und Tür für die Sünde. Ich will euch einen Satz sagen. Wir sind manchmal vielleicht ängstlich darum bemüht, streng zu sein. Und ich habe den Ausdruck gehört, wir können ja nicht streng genug sein. Aber waren wir jemals barmherzig genug? Sag mal, waren wir je barmherzig genug und gütig genug? Darauf kommt es an. Und das ist, was Jesus uns lehren will durch das Gesetz. Das Miteinander, die Güte, die Liebe. Und Jesus sagt, ihr könnt eure Gesetze alle ruhig halten. Zehnten verkümmeln und Kümmel verzehnten und alles so eine Sache. Ne? Macht das ruhig, das ist alles nicht schlimm. Und ihr könnt eure stilistischen Eigenarten, wie ihr sie habt in allen Ländern, behaltet das ruhig bei, macht, was ihr wollt. Das ist alles nicht das Schlimme. Aber geht miteinander liebevoll und barmherzig um. Geht miteinander so um, wie ich mit euch umgehe. Seid barmherzig, habt ein großes Herz. Und wenn man das begriffen hat, ich denke, dann ändert sich eine Menge, auch in unserem persönlichen Leben und auch mit anderen. Dann haben wir keine Gesetzlichkeit mehr. Ne? Unsere kleinen Gesetze, die wir so machen in der Gemeinde oder kennen wir ja alles. Ja, jetzt Frankfurter Schule, das habe ich noch erwähnt. Interessiert euch das nicht mehr? Ne? 10 Minuten haben wir noch. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von diesen Dingen. Es ist unglaublich, wie diese neomarxistischen Ideen, diese gesellschaftskritische Theorie, unsere Gesellschaft zerstört hat. Ja. Kinder sitzen 4 bis 6 Stunden und länger vor der Kiste, ziehen das in sich rein, Erwachsene ebenso. Ich will nur ein kleiner Fall. Oder sagen wir es mal so. Früher brauchte die Philosophie 150 Jahre oder 100 Jahre oder 80 Jahre, bis sie von dem großen Gehirn auf die Straße zu dem einfachen Arbeiter gelangt ist und ihn verändert hat. Denken wir an Rousseau und wie sie alle heißen. Heute denkt ein perverses Hirn irgendetwas aus, ein anderer nimmt die Sache auf und macht daraus ein Lied und das Lied geht um die Welt und morgen sind sie alle davon infiziert. Das geht über Universitäten und Schulen und so weiter. Ich habe einen Freund, der ist Professor, der wohnt in meiner Straße. Er sagte mir, manchmal geht er mit Herzklopfen nur noch an die Uni, um seine Vorlesung zu halten. Das ist barbarisch. Er sagte, und diese Suppe haben wir uns selber eingebrockt. Jürgen Habermas hat gesagt, und das hat ja Wellen geschlagen, du musst erkennen, dass sie dich fertig machen wollen. Ich sage das mal so in einfachen Worten. Du musst erkennen, dass du unter Druck stehst. Dass du bei deinen Eltern unter Druck stehst, dass du bei deinem Pastor sozusagen, bei einem Lehrer unter Autorität stehst. Mensch, du bist ein freier Mensch. Du musst erkennen, dass du gefangen bist, dass du in Sklaverei bist. Und das ist der erste Weg, wenn du das erkannt hast, das ist der erste Weg, dass du dich befreist. Denn du erkennst dann keine Autorität mehr an. Und wir sehen das, wie das in der Schule ist. Ne? Überall, was unsere Kinder lernen müssen. Die kommen, die sind so lieb, ne? Mit 5, 6 Jahren. Ich sehe das bei meinen Enkelchen noch. Und dann sind die so lieb, ne? Und dann plötzlich kommen die so mit Ideen da an, du Mann, zerstört. Die Autorität wird zerstört, gesunde Sexualität wird zerstört. Die Bibel spricht im Hohen Lied mit herrlichen Worten, in einer sauberen Sprache, die schönsten Dinge über Erotik und Liebe. Und mit den perversesten Worten wird das zunichte gemacht und darüber gespottet, über Jesus wird am Fernsehen gespottet. Und ihr habt das alle schon, Hallerford und alles, wie die Typen da heißen. Die Medien sind erfüllt von dieser gesellschaftskritischen Theorie und das hält Einzug in die Gemeinden. Ich habe vorhin gesagt, Buße, ist gefährlich, sowas zu sagen, denn damit setzt du ja andere Leute unter Druck. Du setzt die ja deiner Autorität aus, das kannst du ja nicht machen. Die Leute werden doch, ne? Also, die brauchen dann, nachdem die deine Bußpredigt gehört haben, brauchen die Psychiater. Es war Psychotherapie. Ich hatte mal so ein Problem mit Migräne. Ich hatte Gesang gemacht und da war eine junge Dame. Die ist Neurologin und Psychiaterin. Und da hat sie mir gesagt, hör mal, ich untersuche dich mal. Und da hat sie mich untersucht. Einen Tag komme ich an und da waren verschiedene Ergebnisse abzuholen. Einen Tag komme ich dahin, hat die so ein tolles, kleines Papierhütchen auf dem Kopf. Denke ich, was ist mit der heute los? Psychotherapeutin. Und dann sagt sie mir, Mensch, weißt du was, ich habe jahrelang habe ich Eheberatung gemacht, zusammen mit meinem Mann. Jetzt habe ich letzte Woche rausgekriegt, der geht fremd. Der hat eine andere Freundin. Schrecklich, ne? Und dann sagte sie mir Folgendes. Ich hatte jahrelang genau gewusst, was man solchen Leuten sagt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann mir selber keinen Rat geben. Ne? Diese Welt ist ratlos. Sie haben das Gesetz abgelehnt. Und wie wollen wir dieser Welt etwas sagen? Wie wollen wir dieser Welt ein Gerüst geben, an dem sie sich festhalten kann, wenn wir selber nicht daran glauben, dass wir Richtlinien brauchen aus dem Worte Gottes? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass wir eine Menge über Erweckung wissen, über Dinge wissen, die Gott tut und gewaltige Sachen, was alles so geschieht? Aber wer beschäftigt sich in unseren Reihen mit gesellschaftlichen Dingen, mit den Dingen, die unsere Gesellschaft zerstören? Jeremia hat sich als junger Priester ganz bestimmt damit beschäftigt. Und eines Tages hat Gott gesagt, du bist der richtige Mann, komm, ich schick dich zu diesem Volk und du sagst diesem Volk jetzt eine Botschaft. Dürfen wir, haben wir den Mut oder lassen wir es zu, dass über die Dinge, die unser Volk zerstören, die unsere Familien zerstören, unsere Kinder zerstören, auch in der Gemeinde die Strukturen oft zerstören, dürfen wir über diese Dinge predigen oder dürfen wir das nicht? Nein. Also ich wollte eigentlich eine Menge mehr sagen über die Frankfurter Schule. Aber ich will euch sagen, das, was wir heute in der Politik erleben, erleben wir morgen in der Gemeinde. Dieses Chaos in Berlin, in Bonn, Berlin, ne? In der Regierung, dieses Chaos, überhaupt in der Politik, nicht nur bei denen, bei allen. Das erleben wir morgen in der Gemeinde. Denn die jungen Leute sind heute infiziert von schrecklichen Bakterien. Zum Beispiel, was die Sexualität anlangt. Heute sind wir noch gegen Homosexualität. Heute sind wir noch gegen Abtreibung. Wie lange noch? Wann sind wir so weit konditioniert, dass das nicht mehr so stimmt? Schau dir mal einen Film an, im Fernsehen. Da ist einer, der kuddelt mit einer anderen. Beide sind verheiratet. Und du beobachtest dich plötzlich, hoffentlich funktioniert das zwischen den beiden, damit die Idioten da, die sie haben, endlich los sind und man eine neue Ehe einklagt. Im Fernsehen funktioniert das, ne? Aber es funktioniert nicht im Leben. Aber so werden wir konditioniert. Und ich denke, da brauchen wir, wie heißt das, Tora, Wegweisung, Gesetz Jesu Christi, das Gesetz des Heiligen Geistes. Und Paulus sagt es ganz deutlich, das sagt er im Galaterbrief, das sagt er im Römerbrief, Kapitel 8. Wenn wir durch den Heiligen Geist geleitet werden, also nach dem Gesetz Christi, werden wir nicht sündigen. Wir werden nicht sündigen, weil wir uns an das Gesetz halten, an die Tora halten, das können wir nicht. Sondern wir werden nicht sündigen, weil uns der Heilige Geist leitet. Und das ist das Neue am Gesetz. Der Herr schreibt sein Gesetz in unser Herz hinein. Darauf kommt es an. Das ist das Neue am neuen Bund. Dass sein Gesetz in uns drin ist und dass wir erinnert werden an das, was richtig und wichtig und gut ist.